Erstmal guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen mal wieder Gottesdienst feiern darf. Wir haben ab heute eine neue in Textplan eine Predigtreihe, wo es um Begegnungen von Menschen mit Jesus geht. Menschen begegnet Jesus und diese Texte sind alle aus dem Johannesevangelium. Und während die anderen Evangelien, ich will das nicht kleinreden, alle mit dem Stammbaum und der Herkunft Jesu anfangen und der Geburt, fängt Johannes ganz anders an. Johannes, er schlägt gleich zu Beginn Pflöcke ein. Und zwar Pflöcke, er sagt gleich zu Beginn, um was es letztendlich geht, wenn wir von Jesus reden. Jesus, das Wort, am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und durch dieses Wort ist alles gemacht, was gemacht ist. Und da reden wir nicht von irgendeinem Wort, also das, was der Horst oder andere reden. Nein, es ist das Wort, das schafft, wenn Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Also schon auf den ersten Seiten der Bibel ist von Jesus letztendlich die Rede. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, schreibt Johannes. Also wenn diese Menschen Jesus begegnen, dann begegnen sie diesem Wort, in dem Gott handelt. Durch das Gott schafft, Schöpfung schafft. Wenn wir also von Jesus reden, reden wir über den Herrn von Raum und Zeit. Wir haben es vorhin gesungen. Wenn wir heute ins Weltall schauen, das Universum groß und auch unheimlich schön und doch gleichzeitig tödlich und kalt für uns, alles entsteht aus einem Funken. Licht, Wärme, Raum, Zeit, die Naturgesetze, die uns einen Lebensraum schaffen. Und das entsteht durch dieses Wort. Wir staunen heute darüber und auch in der Wissenschaft staunen wir darüber. Stephen Hawking, er war nicht dafür bekannt, großchristlich zu sein. Sie kennen ihn, den Mann im Rollstuhl. Er schrieb in seinem Büchlein eine kurze Episode der Zeit, es wäre schwierig zu erklären, weshalb da ging es um die Abstimmungen in der Physik, also der Naturgesetze, so sind, wie sie sind, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Wesen, die uns hervorbringen wollte. Schon er staunt darüber und spürt, da ist jemand dahinter. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wir reden vom Herrn über Raum und Zeit. Ist es da nicht anmaßend zu sagen, wir wüssten, wer das ist? Und doch tun wir es. Warum tun wir es? Das ist der zweite Punkt, der zweite Pflock, den Johannes, der Evangelist, einhaut. Jesus, das Licht. Kennt ihr den Unterschied von Licht und Finsternis? Licht gibt es, Finsternis gibt es eigentlich nicht. Finsternis bedeutet letztlich die Abwesenheit von Energie, die Abwesenheit von Wärme, die Abwesenheit von Licht. Ist Finsternis. Licht ist Energie, Wärme, gibt Orientierung, zeigt auch das Versteckte und zeigt uns die Wahrheit, wenn wir es dann sehen. Finsternis entsteht lediglich durch die Abwesenheit von Licht. Und Johannes haut noch einen dritten Pflock ein. Er spricht von Jesus als dem Eigentümer der Schöpfung. Ja, er hat es gemacht. Na, dann könnte man meinen, es gehört ihm auch. Er kam in sein Eigentum und dann fügt er gleich dazu, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn nicht als den erkannt, den er ist. Sie haben ihn verworfen, haben seinen Anspruch, Gott zu sein, abgelehnt. Und das auch heute noch. Johannes stellt also gleich klar, dass wer diesen Jesus aufnimmt, er nimmt, sich unter seine Herrschaft stellt, der nimmt den Schöpfer des Universums auf. Er stellt sich unter die Herrschaft des Schöpfers des Universums. Und dann fügt er gleich noch dazu, denen gibt Gott das Recht, Kinder Gottes genannt zu werden. Wenn wir also den Herrschaftsanspruch Jesu anerkennen, sein Leben unter die Herrschaft Jesu zu stellen, der wird in die Jesu-Familie aufgenommen. Das nennen wir an Jesus glauben, beziehungsweise Christ zu sein. Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir von Jesus reden, dieses mehr im Hinterkopf haben. Wie oft reden wir vielleicht über Jesus, sind uns aber nicht bewusst, dass er jetzt gerade bei uns ist, wie er versprochen ist, und dass ihm nichts unmöglich ist, weil er Raum und Zeit geschaffen hat. Er ist nicht einfach unser Kumpel. Ja, er will mit uns leben. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Er will mit uns spielen, scherzen, lachen, fröhlich sein. Aber nein, er ist eben nicht nur ein Kumpel, sondern es gibt auch noch diese andere Seite. Er ist der Strahlende, der über alles Erhabene, auch über alle Anfeindung Erhabene. Ihr seht also, der Evangelist Johannes haut zu Beginn erst die Pflöcke ein, damit wir wissen, von wem wir reden, wenn er von Jesus spricht. Wie ein mächtiger Paukenschlag in einem Konzert. Und dann berichtet er von den Begegnungen, Jesu mit den Menschen. Und unser Predigtext heute ist die erste Begegnung, das öffentliche Wirken von Jesu. Und das ist diese Begegnung mit Johannes dem Täufer. Wir gehen zusammen zum Jordan. Richtig, hier können wir den Mantel ausziehen, dort ist nicht ganz so kalt. Wir befinden uns wenige Kilometer nördlich des Toten Meers, 350 Meter unter normal Null. Es ist heiß und trocken. Dort steht der Täufer. Er ist ein wilder Mann. Ich habe letztes Mal, als ich bei euch war, ich habe nachgeguckt, da war ich bei euch, da habe ich auch über Johannes den Täufer gepredigt. Doch jetzt betrachten wir das Ganze etwas von einer anderen Seite. Es ist heiß und sehr trocken. Ein kleiner Streifen entlang dem Jordan, da ist es grün und da steht dieser Johannes. Er sieht aus, ja, mit Kamelfell bekleidet. Ein wilder Mann, scharfe Zunge und er hat offenbar was zu sagen. Die Menschen spüren, der Mann, der redet nicht aus sich heraus, sondern er spricht aus der Kraft Gottes. Sie spüren, dieser Mann hat tatsächlich etwas zu sagen, macht nicht nur viele Worte, sondern er redet im Auftrag Gottes. Um ihn scharen sich viele Menschen. Sie lassen sich taufen, weil sie spüren, ja, in ihrem Leben sollte sich etwas verändern. Johannes sagt ihnen auch, es muss sich etwas verändern in eurem Leben. Und er spricht mit einem Täufling und in dieses hinein kommt dann unser Predigtext. Der Predigtext steht in Johannes Kapitel 1 ab Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Ihr Lieben, immerhin, Johannes, er spricht auch von diesem über alles Erhabene, der Sohn Gottes. Wo er nicht mal, das steht in den Versen vorher, sagt, wo er nicht mal würdig ist, die Schuhriemen zu öffnen. Schuhriemen geöffnet, das haben damals die Sklaven, wenn der Gutsherr nach Hause gekommen ist, sind die Sklaven gekommen, haben ihm den Mantel abgenommen und die Schuhe abgenommen und die Füße gewaschen. Und Johannes sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu öffnen. Also auch Johannes sagt etwas von dieser Größe. Aber er sagt noch mehr. Und wir haben es vorhin im Wochenspruch schon gehört. Wozu ist Jesus auf die Welt gekommen? Johannes formuliert es etwas anders. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Nun, passt es zusammen? Ja, dieser große, erhabene und auch Richter. Und dann dieses Lamm, ein ganz anderes Bild, das die Sünde der Welt trägt. Da müssen wir uns erstmal, und Manfred hat es vorhin schon, Manfred hat es vorhin schon gesagt, auch angedeutet, was ist eigentlich Sünde? Was trägt dieses Lamm? Was bedeutet das für uns? Wenn wir, ich möchte mal einen Vergleich heranziehen, in einer kriegerischen Auseinandersetzung ist es sehr aufschlussreich, beide die Parolen, die Propaganda, beider Gegner zu sehen. Beide versuchen sich ins gute Licht zu rücken und stellen den Gegner als schwach und ungeschickt dar. Da ist großes Misstrauen über alles, was der Gegner sagt. Wahrheit ist nur noch relativ. Ob das jetzt wahr ist, was gerade, nehmen wir den Krieg Ukraine-Russland, was die Russen gerade sagen oder auch die Ukrainer, wir können es nicht so wirklich nachvollziehen. Was ist momentan Wahrheit? Dieses Misstrauen besteht auch zwischen Mensch und Gott. Wir Menschen, wir misstrauen Gott. Wir trauen ihm nicht zu, dass er es tatsächlich gut mit uns meint. Wir sind von ihm getrennt. Und die Bibel sagt uns, wir sind damit von der Wahrheit getrennt. Und diese Trennung ist letztendlich Sünde. Die Menschen stehen mit Gott im Krieg. Ich nenne ein paar Hinweise. Warum lässt Gott das zu, fragen wir, wenn etwas schief geht. Wenn aber etwas gelingt, dann schreiben wir es gerne auch auf unser Konto, oder? Die Bereitschaft, mit Gott zu hadern, liegt uns viel näher, als ihm zu danken. Seine Allmacht stellen wir in Frage. Schon seit 2000 Jahre nach dem Kommen Jesu tun wir uns schwer, an seine Wiederkunft zu glauben. Selbst in christlichen Kreisen gibt es diese Tendenzen. Wir lassen es noch zu, dass wir Jesus als guten Menschen bezeichnen, betrachten. Ja, vielleicht sogar als den besten Menschen, den es jemals gegeben hat. Er ist ein Religionsstifter. Und was er gesagt hat, ist toll, wenn wir danach leben. Aber, dass er Gott ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt außer durch ihn, das kann, soll und darf doch nicht wahr sein. Und deshalb wird auch in christlichen Kreisen das Johannesevangelium so oft in Frage gestellt, weil es eben da sehr klar diese Pflöcke eingehauen werden, von Anfang an. Wir haben Jesus entmachtet und wir erobern stetig mehr und mehr sein Recht und seine Verantwortung. Wir entscheiden über das Recht, ob Ungeborene zu leben dürfen oder nicht. Und wir entscheiden über die Stunde des Todes. sind wir nicht zunehmend anmaßend und im Krieg Gott gegenüber? Wir haben uns von ihm getrennt. Ja, die Sünde trennt uns. Wir leugnen, dass es ihn gibt. Okay, wir lassen einen alten Mann mit weißem Bart, lassen wir noch zu, der etwas senil, gutmütig in irgendeinem Sessel sitzt. Aber ein Gott, der eifert, ein Gott, der sich wirklich interessiert für uns und nicht 5 Grad sein lässt, der ringt, der kämpft, der sich für uns einsetzt, der alles dran gibt. So einen Gott? Wenn es so einen Gott gäbe, würde es ja bedeuten, da muss sich in unserem Leben und in unserem Denken was ändern. Denn dann spielt es plötzlich keine Rolle mehr, was wir fühlen. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, was wir denken oder was wir wollen. Wenn es so einen Gott gibt, dann kann es eigentlich nur eine Sache geben, was wichtig ist. Und das ist, was er denkt, was er fühlt, was er will. Für viele in der Naturwissenschaft ist so ein Gott Realität. Da lacht man nicht mehr, wenn man von der Größe Gottes redet, sondern steht still vor der Größe und Erhabenheit. Albert Einstein hat immer wieder gesagt, I want to know God's thoughts. Ich würde gerne Gottes Gedanken kennenlernen. Ich würde gerne wissen, was sich er dabei gedacht hat. Max Planck, einer der Begründer der modernen Physik, sagte, das ist alles nur ein Fingerzeig auf Gott. Alles, was er da entdeckt, führt ihn immer näher zu Gott. Johannes der Täufer zeigt uns Jesus und er zeigt uns Menschen Jesus aus Gottes Perspektive. Wie er uns sieht, was er über uns denkt. Und er spricht von dieser Trennung, von dieser Sünde zwischen Gott und Menschen. Er spricht eben von Sünde. Und er spricht von der Größe und Erhabenheit des einen. Also wir spüren, diese Sünde, die ist in uns und die trennt uns von Gott. Und dazu ist Christus erschienen. Weil diese Sünde sind die Werke des Teufels. Wir erinnern uns im Garten Eden, als der Teufel sagt, sollte Gott gesagt haben, diesen Zweifel streut, dass du nicht essen darfst von dieser Frucht. Nee, er hat es anders formuliert. Lässt nach, ja, dass ihr keine Früchte essen dürft. Nein, wir dürfen natürlich Früchte essen, nur von diesem Baum nicht. Also, er hat diesen Zweifel gesät, er hat diese Trennung gesät. Und diese Trennung zwischen Gott und Mensch möchte, dazu ist Jesus erschienen, diese Trennung zu besiegen. Doch jetzt spricht Johannes der Täufer von einem Lamm. Wir können, gut, wenn wir ein Lamm sehen, ja, frisch geboren, vielleicht ein paar Tage alt, es läuft so mehr schlecht als recht auf der Weide seiner Mutter hinterher, können wir uns vorstellen. Ja, den Juden damals war das schon auch noch eine tiefere Bedeutung klar, was dieses Lamm bedeutet hat. Die 12 Stämme Israels waren gefangen in Ägypten, in einer ausweglosen Situation. Sie waren zur Rolle der Außenseiter geraten und wurden zunehmend unterdrückt. Sie träumten von Freiheit, bis Mose in ihre Mitte trat und die Befreiung in Aussicht stellt. Zunächst hat jede Familie ein Lamm in die Hausgemeinschaft genommen. Aus der Zeit der Geburt Jesu wissen wir, dass es auch da noch üblich war. Wenn also das Lamm frisch geboren war, hat es in der Familie erstmal mitgelebt. Und da haben auch die Kinder und die Familie so eine gewisse Beziehung zu diesem Lamm aufgebaut. Und nun sollte dieses Lamm sterben. Das Blut dieses Lammes sollte an die Türpfosten gestrichen werden. Das zweite, dieses Lamm musste ein makelloses Lamm sein. Makellos bedeutet gesund, unverletzt, rein und schön. Um das zu prüfen, wurden später die Priester extra ausgebildet, die Lämmer, die geopfert wurden. Sie schauten sich jedes Opfertier ganz genau an, um auch einen geringen Fehler zu finden. Und in späteren Schriften stellt der Propheten wird mehr als einmal mit Ärger festgestellt, dass Priester bereit waren, kranke, blinde und lahme Tiere zu opfern. Im Gegensatz zu jedem Menschen ist Jesus vollkommen. Er lebt in der Gegenwart Gottes. Er hasste das Böse, war unfähig zu lügen und frei von Hinterlist. Er redet nicht schlecht über die anderen und hegt auch keine bösen Gedanken über sie. Und in unserem Predigttext ist es, wie wenn Gott, der Vater, bei der Taufe Jesu dieses Lamm Gottes genau inspiziert und voll Freude den Geist Gottes auf ihn legt, auf Jesus herabfahren lässt. Und Johannes sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieses Passa-Lamm muss sterben. Ein makelloses Tier, ein Lamm, das geschlachtet wird, wie damals in Ägypten, und das Blut an die Türpfosten gestrichen wird. Das zweite Buch Mose erzählt, wie in der folgenden Nacht alle Familien durch das Blut des Lammes vor dem Tod bewahrt wurden. Aber was für ein Schrecken war es in den Häusern, wo kein Lamm geschlachtet worden war. Dort gab es keinen Schutz. Dort wurde der Tod eines Kindes beweint. Ihr Lieben, an dem Punkt müssen wir etwas innehalten. Das zweite Buch Mose erzählt zu Beginn von einem zunehmenden Widerstand Pharaos gegen Gott. Der Widerstand und das Herz des Pharaos werden immer härter und die Plagen nehmen kein Ende. Doch in der Passanacht gibt es einen Ausweg. Aus diesem Zorn. Die Plage kann abgewendet werden. Erschreckend ist, dass dieser Zorn auch das Volk treffen kann. Auch wer zu Gott gehört, braucht den Schutz durch dieses Blut. Wer glaubt, muss handeln. Er muss das Blut an die Pfosten streichen. Auch wir müssen dieses anerkennen, dieses Blut an die Pfosten streichen, sinnbildlich, dass wir sagen, ja, Herr, ich nehme es an, du bist für mich gestorben. Ich glaube dem, was du für mich am Kreuz getan hast. Jesus schafft durch sein Blut Frieden mit Gott. Und das schafft dann auch Freiheit im Glauben. Ich denke, das ist ein Trost für uns. Mose erklärt nicht, warum muss es ein Lamm sein, warum muss es Blut sein. Und für die Juden zur Zeit Jesu war es sicherlich schwierig zu sagen, dieser Mensch, Jesus, ist das Opferlamm. Weil Menschenopfer waren verboten. Und doch bekennen wir das Blut Jesu, so oft wir Abendmahl feiern. Wir bekennen das Blut Jesu, das für uns vergossen wurde. Und wenn wir selbst in die Nacht des Todes gehen müssen, dann ist es das Blut Jesu, das uns Hoffnung gibt, das Blut des Lammes, das uns reinmacht. Das soll unser Bekenntnis sein. Das Blut von Jesu, das den tödlichen Schaden, diese Sünde, diese Trennung von Gott von uns nimmt. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die christliche Gemeinde erst nach dem Tod und Auferstehung Jesu richtig verstanden hat, was es damit auf sich hatte. Denn auch für sie war es sicherlich schwierig zu verstehen, dass ein Mensch sterben muss. Aber das war auch nicht ein Opfer, wie wir das kennen. Ja, dass ich sage, okay, also ein Mensch muss sich opfern. Ich würde mal sagen, Silas, ja, wie wär's? Oder jemand anders. Nein, nicht ein anderer, sondern er selber hat sich geopfert. Im Jesaja 53 sehen wir das auch. Da ist auch von diesem Schaf, von diesem Lamm, das sich für uns opfert, die Rede. Und auch da steht wortwörtlich, sowohl in diesem Text wie auch bei uns im Predigtext, dass das Lamm die Sünde der Welt trägt. Es bekommt es nicht aufgeladen von irgendjemand. Es nimmt es selber auf sich. Das ist so wichtig, dass im Johannesevangelium betont wird, dass Jesus das Kreuz trug. Ja, Jesus wurde nicht von Gott geopfert für uns Menschen, sondern er hat sich selbst dahingegeben. Er selbst nahm das Kreuz und den Tod auf sich. Im Matthäus-Evangelium, also in Gethsemane, wo Petrus zieht das Schwert und Jesus gebietet ihm Einhalt und sagt, nee, so nicht. Sondern glaubst du nicht, ich könnte den Vater bitten und er würde sofort eine Legion Engel herbeischicken und mich befreien? Also er hat es freiwillig gemacht. Und er hatte jederzeit die Möglichkeit abzubrechen. Und er hat es nicht getan, weil er freiwillig für uns ans Kreuz gegangen ist. Ihr Lieben, bei allen Sorgen und Hoffnungen, die wir haben, ist das der Kern dessen, was Jesus für uns getan hat. Natürlich gibt er uns auch Orientierung. Natürlich nimmt er uns an und wir werden noch weitere Personen kennenlernen. Und doch, gleich zu Beginn des Evangeliums schlägt Johannes die Pfeiler ein. Da ist dieser Schöpfer. Da ist dieses Wort, durch den alles entstanden ist. Da ist dieses Licht, was die Wahrheit hervorzerrt aus der dunkelsten Ecke. Da ist dieser Eigentümer, der gerne mit uns Gemeinschaft haben möchte, der uns einlädt, hier in diesem Lebensraum, den er für uns geschaffen hat, dass wir mit ihm gemeinsam leben können. Und er hat auch die Trennung zwischen Gott und Mensch, die Sünde, überwunden und hat alles dafür bezahlt. Er hat sich selber dafür geopfert. Wir sind lediglich aufgefordert, die Herrschaft Jesu anzuerkennen in unserem Leben. Dieses Blut an unsere Türpfosten zu streichen, zu sagen, danke, dass du für mich gestorben bist. Er, der Sohn Gottes, der unermesslich Große, der die Schönheit und Erhabenheit der Natur gemacht hat, der sich für uns interessiert und unsere Vergangenheit, aber auch unsere Zukunft in der Hand hat. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum. Amen.